Auch ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen, freue mich hier zu sein und über dieses wunderbare Thema mit uns nachzudenken, ewige Freude. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns darin so viel Hoffnung und Freude vermittelst. Und wir bitten dich jetzt, dass du hineinkommst in unsere Angst, hineinkommst in unsere Sorgen und Ängste und dass du uns füllst mit deiner Freude. Schenk uns offene Ohren und offene Herzen für dich. Amen. Ihr Lieben, meine Frau und ich, wir haben, wenn unsere Kinder aus dem Haus gehen, einfach einige Bilder zusammengetragen und ihnen ein Fotobuch geschenkt. An diesem Weihnachten war es für Gianluca bestimmt, der ist im Moment in Füssen und geht da auf eine Bibelschule. Und das war einfach schön, die Freude zu sehen in seinen Augen und mit ihm gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen. Wir haben darüber gelacht, wie er als Kind in den Hasenstall geklettert ist. Wir haben seine Fortschritte als Gitarrist bewundert. Wir haben über gemeinsame Wanderungen im Bayerischen Wald nochmal gestaunt, eine Radtour in Kroatien und auch an so manche Holland-Freizeit gedacht. Was für eine Freude ist das, wenn wir solch einen Erinnerungsschatz miteinander teilen können. Wir träumen zusammen, denn Freude wächst auch aus solchen Erinnerungen. Der Psalmist erinnert sich an das, was er zusammen mit seinem Gott erlebt hat und sagt: Als der Herr uns aus der Gefangenschaft nach Jerusalem zurückbrachte, da waren wir wie Träumende. Wir lachten aus vollem Hals und jubelten laut vor Freude. Ja, wo hat es das tatsächlich schon mal gegeben, dass ein Volk nach 70 Jahren im Exil wieder in sein Heimatland zurückkehren durfte? Was für eine Freude, Babylon zu verlassen und Israel wieder blühen zu sehen. Vielleicht hast du bei diesem Jahreswechsel auch an so manches Schöne im vergangenen Jahr zurückgedacht und dich noch einmal daran erfreut. Du hattest vielleicht Glück, in den Urlaub fahren zu können. Dort hast du dich an Gottes wunderbarer Schöpfung erfreut. Du hattest das Glück, viele Gottesdienste zu besuchen oder anzusehen im vergangenen Jahr und du hast dich dabei hoffentlich über Jesus gefreut. Du hattest das Glück, im Glauben zu wachsen. Du hast vielleicht voller Freude ein paar neue Früchte des Heiligen Geistes an dir entdeckt. Und du hast gespürt, dass du zur Freude Gottes erschaffen worden bist. Was für ein Privileg. Ja, und dann hast du das Glück, gute Freunde zu kennen. Du freust dich, deine Schwestern und Brüder in der Gemeinde regelmäßig zu treffen. Sie haben dich schon durch so manche schwere Zeit getragen. Das waren die Themen, über die wir an den letzten Abenden in der Allianz Gebetswoche gesprochen haben. Aber nun, am Ende dieser Woche, gibt es noch etwas, was noch viel schöner ist als all diese Erinnerungen. Das ist die Vorfreude. Die Freude darauf, dass das Allerbeste noch kommt. Man sagt doch, die schönste Freude ist die Vorfreude. Und so werden die Propheten der Bibel nicht müde, uns daran zu erinnern, dass da noch eine ewige Freude auf uns wartet. Darauf geht auch der Psalmist hier ein, wenn er sagt: Herr, wende jetzt unser düsteres Geschick zum Guten, so wie du ausgetrocknete Becher wieder mit Wasser füllst. Wer die Saat mit Tränen aussät, wird voller Freude die Ernte einbringen. Weinend geht er hinaus und streut die Samen aufs Feld, doch wenn er zurückkommt, jubelt er über die reiche Ernte. Letzten Sommer haben meine Frau und ich die Hälfte unseres Ackerlandes in eine Blumenwiese verwandelt. Das war wunderschön und hat tatsächlich etliche neue Tiere in unseren Garten gebracht. So leben jetzt 10 Stieglitze bei uns, einen davon sieht man auch auf dem Bild. Den Samen der Pflanzen haben wir wieder in die Erde gebracht, in der Hoffnung, dass wir dieses Jahr noch einmal solch eine schöne Blumenwiese erleben werden. Wir haben dabei nicht mit Tränen gesät, aber wir haben wie der Psalmist schon die Erwartung, dass die Zukunft gut und schön wird. In uns lebt die Vorfreude auf ein neues Farbenmeer. Wie ist es bei dir? Hast du auch etwas, auf das du voller Freude wartest in diesem Jahr? Begeistert dich da schon irgendetwas? Oder beschäftigst du dich nur noch mit Dingen wie dem Krieg in der Ukraine, der Inflation, der Energieknappheit, der Pandemie? Es gibt so viele Dinge auf dieser Welt, die uns Angst machen wollen. Und da bin ich so froh, dass wir uns in dieser Woche mit der Freude beschäftigen konnten. Und dass wir das doch eigentlich in jeder Woche tun können. Jesus formulierte das Ziel seiner Reden gegenüber seinen Jüngern einmal so: Ich habe euch das alles gesagt, damit meine Freude euch erfüllt und an eurer Freude nichts mehr fehlt. Das Problem mit uns Menschen, sagt Jesus, ist doch nicht, dass wir für Gottes Geschmack zu glücklich sind. Nein, wir sind ihm nicht glücklich genug. Und darum hat er etwas zu unserer Vorfreude getan. Jesus hat uns ein ewiges Leben im himmlischen Vaterhaus versprochen, während wir an ihn glauben. Wir sollen uns sogar freuen, selbst wenn wir verfolgt werden und für Jesus leiden müssen. Er wird im Himmel alle unsere Tränen einmal abwischen. Ja, im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, wird beschrieben, dass wir eines Tages wieder voller Freude mit Gott im Paradies leben werden. So ähnlich wie Adam und Eva zu Beginn der Weltgeschichte. Und so endet die Bibel mit den Worten: Freude ohne Ende ist dem sicher, der die prophetischen Worte dieses Buches beherzigt. Das möchte ich nun gern noch ein bisschen vertiefen. Denn unser Problem ist ja, dass uns genau diese Freude auf den Himmel im Alltag manchmal verloren geht. Worauf also genau können wir unsere Vorfreude richten? Das Erste, worauf wir uns freuen können, ist, dass wir im Himmel endlich zu unserem Gott kommen. Adolf Schlatter schreibt über das Sterben seines Vaters: Dem Sterben meines Vaters gingen lange Wochen voraus, in denen er nicht mehr aufstehen konnte. Seine Kraft verging immer mehr. Meine Mutter erzählte ihm von den goldenen Gassen, in denen er bald stehen würde. Aber er antwortete: Ach, es verlangt mich doch nicht nach diesem Plunder. Ich will endlich am Hals meines himmlischen Vaters hängen. Adolf Schlatter schreibt dazu später: Das in den Himmel kommen ist doch nie etwas anderes als die Heimkehr des verlorenen Sohnes zum Vater. Mit diesem Gleichnis hat Jesus einst beschrieben, wie sehr Gott uns liebt. Der Vater schaut jeden Tag nach uns aus, ob der Sohn nicht endlich nach Hause kommt. Und der Sohn in der Fremde, der spürt das. Ihm packt die Sehnsucht, nach Hause zu gehen. Und das ist wirklich eine himmlische Sache im Leben und im Sterben. Unzählige Männer und Frauen der Bibel sprechen ganz offen davon, dass es ihre größte Freude ist, endlich bei Gott sein zu dürfen und ihn zu sehen. Der Apostel Paulus hatte noch nicht mal Angst zu sterben. Er schreibt, dass es doch das Beste für ihn sei, weil er dann ganz schnell bei Jesus sein könnte. Als Mose spürt, dass Gott sein Freund ist und dass er wirklich alles von ihm bekommen kann, da hat er nur einen Wunsch und er sagt: Herr, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Leider wird das erst im Himmel möglich sein. Aber Mose spürte, dass unsere Augen dazu geschaffen wurden, Gott anzusehen. Unser Mund ist uns gegeben, um mit Gott zu reden. Und unsere Ohren sollen wir einsetzen, um auf unseren Vater im Himmel zu hören. Das wird im Himmel alles erfüllt werden. Darum gibt Paulus allen, die trauern und leiden, mit auf dem Weg: Tröstet euch damit, dass wir nach unserem Sterben für immer beim Herrn sein werden. Das ist so schön. Ich weiß auch, das ist leider auch oft leichter gesagt als getan. Gerade auch, wenn man da mittendrin steckt, im Abschied nehmen. Aber ich kenne viele, die haben das wirklich beherzigt und immer wieder im Leben eingeübt. Und das Sterben wurde dann schließlich tatsächlich für sie zu einem Heimweg zum Vater. Wenn du möchtest, kannst du dich ja mal prüfen, wie weit du das schon verinnerlicht hast, wie weit du schon auf diesem Weg unterwegs bist. Ich habe dir dazu zwei Fragen mitgebracht. Wenn Gott anzusehen und mit Jesus zu sprechen der Himmel ist, wie verlockend sind diese beiden Dinge dann heute schon für dich? Und wenn die Hölle bedeutet, von diesem Sehen und von diesem Gespräch ausgeschlossen zu werden, erschreckt dich das? Ich wünsche dir von Herzen, dass du dich endlich wieder auf den Himmel freuen kannst, weil du zu deinem Gott kommen wirst. Denn das Licht des Himmels ist das Angesicht Gottes und seines Sohnes Jesus. Die Freude des Himmels ist die Gegenwart unseres Herrn. Die Schönheit des Himmels ist die Vollkommenheit Gottes. Die Dauer des Himmels ist die Ewigkeit Gottes. Die Wärme des Himmels ist die Liebe Gottes. Und die Melodie des Himmels ist der Name Jesus. Und die Fülle des Himmels ist der unergründliche Gott in Person. Das Zweite, worauf wir uns freuen können, ist, dass wir im Himmel auch zu uns selber finden werden. Durch den Sündenfall sind wir Menschen schon lange nicht mehr so, wie Gott uns ursprünglich mal erdacht hat. Wir sind sozusagen nur noch ein Schatten unserer selbst. Deshalb können wir Gott hier auf der Erde auch nicht sehen. Wir würden sofort in seinem Licht vergehen. Erst nach unserem Tod wird uns ein Körper verliehen, der der Klarheit und Reinheit Gottes wirklich gewachsen ist. Die Bibel spricht davon, dass der Heilige Geist uns in diesen Menschen verwandelt wird, der Gott wirklich sehen kann. Er lässt so nach und nach all das wachsen, was nach dem Sündenfall bei uns verloren gegangen ist. Und damit beginnt er am liebsten sofort. Darum hast du schon heute deine starken Momente. Du vergibst deinem Freund, du hilfst deinen Kindern. Das sind alles heilige Augenblicke und du siehst einen Schimmer deines himmlischen Wesens. Aber dann gibt es da leider auch noch diese anderen Momente. Du bist übel gelaunt, schreist herum, beleidigst deine Geschwister. Und der Heilige Geist erinnert dich hoffentlich daran, dass das nicht in Ordnung ist, dass du Veränderung brauchst. Diese Verwandlung wird im Himmel vollendet werden. Dann werden wir endlich wie Jesus sein. Wir werden ein Mensch sein, wie Gott ihn sich erdacht hat, ohne Fehler. Wir werden endlich wir selber sein. Nun dürfen wir aber glauben, dass dieses Neue, was da vor uns liegt, schon in uns angefangen hat. Das steckt schon in uns drin, sagt die Bibel. Es gibt dich als neuen und vollkommenen Menschen schon in Gottes Augen. Johannes schreibt, ihr Lieben, wir sind doch schon Gottes Kinder. Was wir einmal sein werden, ist jetzt noch nicht sichtbar. Aber wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir Gott ähnlich sein. Dann werden wir ihn sehen, wie er wirklich ist. Ich wünsche dir daher, dass du dich auch von Herzen wieder darauf freust, an dem, was Gott alles aus dir machen wird. Da steckt schon so viel Gutes in dir drin und es wird wunderschön sein, endlich von der Sünde befreit zu leben. Glaub daran, dass der Heilige Geist schon jetzt an dir wirkt. Das Dritte, worauf wir uns freuen können, ist, dass wir im Himmel alle unsere Freunde wiedersehen werden. Die Christen in Thessaloniki waren untröstlich, als ihre Schwestern und Brüder starben, bevor Jesus wiederkam. Doch Paulus tröstet sie damit, dass er sagt, dass wir doch alle zusammen in den Himmel einziehen werden. In 1. Thessalonicher 4 lesen wir, danach werden wir, die noch am Leben sind, mit ihnen, den Entschlafenen, zusammen auf Wolken in die Luft gehoben und dem Herrn entgegengeführt werden, um ihn zu empfangen. Und dann werden wir für immer mit ihm zusammen sein. Was Paulus hier beschreibt, heißt, wir werden zusammen mit all denen, die an Jesus geglaubt haben, gemeinsam in die neue Welt Gottes einziehen. Und für mich bedeutet das, dass es dabei auch ein Wiedersehen geben wird. Wir werden vermutlich anders aussehen als heute. Ehe und Familie wird auch nicht mehr den Stellenwert haben wie jetzt, aber wir werden unsere Lieben erkennen. Don Piper erzählt in seinem Buch 90 Minuten im Himmel davon. Er starb bei einem Verkehrsunfall und wurde erst 90 Minuten später reanimiert. In diesen Minuten kam er an die Himmelstür. Und dort wurde er von seinen besten Freunden, seinen Eltern und Großeltern und den geistlichen Vorbildern mit einem Lied empfangen. Und Don Piper sagt, er hat sie alle erkannt, obwohl sie teilweise schon viele, viele Jahre vorher gestorben waren, teilweise sogar, als er noch ein kleines Kind war. Auch Jesus wurde nach seiner Auferstehung von mehr als 500 Leuten gesehen. Und die meisten erkannten ihn nicht an seinem Aussehen, sondern an seiner Art, an seiner Stimme und an seinen Namen. Mose und Elia waren klar zu identifizieren, als sie Jesus auf dem Berg der Verklärung erschienen. Woher wussten Petrus, Johannes und Jakobus, dass es sie waren? Sie erkannten sie eben, weil Gott das so wirkt. Nun werden wir allerdings nicht nur unsere Lieben im Himmel wiedersehen, Da sind ja auch noch viele andere, die wir dann erst richtig kennenlernen werden. Und ich stelle mir das total spannend vor, mit Petrus und Maria, mit Abraham und Sarah, sowie Adam und Eva mal zu reden. Und ich wünsche dir, dass du dir bewusst machst, dass du auch mit allen aus deiner Gemeinde die Ewigkeit verbringen wirst, auch mit denen, die dir vielleicht heute noch nicht so sehr liegen. Jesus waren sie jedenfalls alle so viel wert, dass er für sie starb. Und er hat uns zu Schwestern und Brüdern gemacht. Und das bleiben wir bis in Ewigkeit. Das vierte, worauf wir uns freuen können, ist, dass wir im Himmel ein ganz neues und gesundes Verhältnis zu unserer Umwelt bekommen. Plastiktüten gibt es inzwischen in unseren Kaufhäusern nicht mehr. Und das ist gut, denn viel zu viele von ihnen schwimmen in unseren Meeren, selbst im Polarmeer, wo kaum jemand wohnt. Und es kommt über Fische und Vögel zu uns zurück. Die Flut im Ahrtal bewegt noch immer viele Menschen. Und letztes Jahr ist sogar ein Drittel Pakistans überflutet worden. Einige Inseln werden in den nächsten Jahrzehnten verschwinden. Die Klimakatastrophen werden zunehmen. Ja, wir können sicher sein, dass Paulus wieder einmal Recht behält. Er hat schon vor 2000 Jahren geschrieben, dass die Schöpfung seufzt und sich nach Erlösung sehnt. Die Welt ist an vielen Stellen kaputt und wir sind dabei, sie immer mehr zu zerstören. Aber Gott verspricht uns, dass er einmal alles neu machen wird, auch seine Schöpfung. Wir dürfen uns freuen, dass wir im Himmel in Wäldern ohne Waldsterben spazieren gehen. Wir werden in einem Klima ohne Katastrophen leben und es wird Gärten ohne Verwelken und Wildreservate ohne Tod geben. Fünftens, du kommst zu einem Fest. Eigentlich ist es das Erste, was im Himmel getan wird. Es wird erstmal so richtig gefeiert. Denn wenn Gott seine Herrschaft aufrichtet, wird eine Hochzeit gefeiert. Jesus verbindet sich mit seiner Gemeinde wie der Bräutigam mit seiner Braut. Und zu diesem Fest sind alle eingeladen, die Jesus treu geblieben sind und ihm treu gedient haben. Und natürlich ist das Wichtigste, dass auch du mit dabei bist. Aber es sei auch mal erwähnt, dass bei diesem Fest so manche Ehrung vorgenommen wird. Ich weiß, wir hören das nicht so gerne, aber Jesus sagt, dass selbst die kleinste Tat für ihn nicht umsonst gewesen sein soll. Nun werden unsere Taten allerdings nicht mit der Gold-, Silber- und Bronzemedaille wie bei Olympia geehrt, aber sie ermächtigen uns zu neuen Taten. Vielleicht wirst du zum Sternekoch auf dem Saturn ernannt, oder du darfst Jesus bei der Erschaffung eines neuen Planeten helfen, oder du singst einfach im Himmelschor mit. Aber ich hoffe, dass du dich erstmal freust, dass im Himmel ein Fest gefeiert wird, ein Fest auch zu deiner Ehre, dass du den Weg vollendet hast, dass du es geschafft hast und im Himmel bei Jesus angekommen bist. Das Sechste, worauf wir uns im Himmel freuen können, ist, dass wir in die Herrlichkeit Gottes einziehen. Wir werden so froh sein, dass wir leuchten werden wie die Sterne am Himmel. In 1. Thessalonicher 2 heißt es, Gott hat uns dazu berufen, in seiner neuen Welt zu leben und seine Herrlichkeit mit ihm zu teilen. Denk jetzt einmal einen Augenblick lang über diese Verheißung nach. Kannst du dir überhaupt vorstellen, wie schön das ist, ohne Sünde zu leben? Was hat dir der Satan allein in den letzten Tagen alles geraubt? Du hast dir mal wieder Sorgen gemacht und konntest deswegen nicht gut einschlafen. Du hast jemandem seinen Erfolg und sein Glück geneidet und bist darüber unglücklich geworden. Du hast dich über deinen Partner und deine Kinder geärgert und dich an einen anderen Ort gewünscht. Merkst du, der Satan durchstreift unsere Umgebung von früh bis spät. Er raubt uns den Frieden, die Freude und unsere aufrichtige Liebe. Er ist ein Dieb und Mörder. Doch seine Tage sind gezählt. Satan wird im himmlischen Garten nicht mehr herumlungern, wie er es im Garten Eden tat. Denn die Menschen im Himmel singen, der Ankläger unserer Brüder ist gestürzt. Er, der sie Tag und Nacht beschuldigte, ist nun aus dem Himmel hinausgeworfen. Unsere Brüder haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes. Ja, es wird tatsächlich aus diesem Grund nur noch gute Tage im Himmel geben. Wir werden alle in Bestform sein. Wir werden nicht mehr schwach oder krank, denn all das ist vorbei. Außerdem haben wir keine schlechten Seiten mehr. Darum können wir uns sogar über jeden anderen im Himmel auch mitfreuen, denn es stört uns nicht mehr, dass alle Tage Sonnenschein herrscht und nur noch gute Seiten bei den Leuten zu sehen sind. Das Ergebnis dieser Verwandlung wird umwerfend sein. Ein Soldat umarmt den Scharfschützen, der ihn getötet hat. Eine Tochter begegnet seiner Mutter, die sie abgetrieben hat. Und Gott wird mittendrin sein und jede je geweinte Träne aus unseren Gesichtern abwischen. Er wird damit die letzten Stacheln aus unserer Seele ziehen. Und Gott wird das so lange tun, bis wirklich alles neu und herrlich ist. Dann wird es keine Schmerzen, kein Geschrei und keinen Tod mehr geben. Und das siebte und letzte, worauf wir uns im Himmel freuen können, ist, dass wir keinen Stress und keine Hektik mehr haben. Auf der Erde ist alles durch die Zeit begrenzt. Alles beginnt irgendwann und alles endet. Und es schmerzt, wenn wir sehen, wie viele schöne Dinge da vergehen. Außerdem leiden wir darunter, dass uns die Zeit für so manches Schöne auf dieser Erde fehlt. Im Himmel jedoch wird uns keine Zeit mehr fehlen. Wir haben ja die Ewigkeit vor uns. Und es wird auch keine Eile und kein Wartemal mehr geben. Die schönsten Augenblicke bleiben und vergehen nie mehr. Und wenn du jetzt am liebsten gleich im Himmel sein möchtest, weil du dich so darauf freust, dann ist das völlig normal. Die Bibel sagt, dass Gott die Ewigkeit bereits in unser Herz gepflanzt hat. Wir ahnen etwas davon, dass unser Platz im Himmel ist. Und ich darf dir heute im Namen Gottes sagen, dass deine Eintrittskarte für den Himmel bereits bereit liegt. Du musst sie dir nur nehmen. In Offenbarung 22, Vers 17 sagt Jesus, wer durstig ist nach dem Himmel, der soll einfach kommen. Und wer von dem Wasser des Lebens trinken will, der nehme es als Geschenk an. Das sind Worte aus dem letzten Kapitel der Bibel. Sie folgen unmittelbar auf eine wunderbare Beschreibung des himmlischen Paradieses. Und sie sagen mit drei Dingen klipp und klar, wer in den Himmel kommen wird. Erstens, die Tür steht allen offen. Jeder, der nach dem ewigen Leben dürstet und der sich auf den Himmel freut, darf kommen. Gott geht sogar an jede Straßenecke und lädt dazu ein. Niemand ist zu schlecht für den Himmel. Niemand. Zweitens, die Eingangstür heißt Jesus. Schauen wir uns Offenbarung 22 an, dann stellen wir fest, dass Jesus mit diesen Worten ja eigentlich nicht in den Himmel, sondern zu sich selbst einlädt. Das hat Gründe. Wir haben gesehen, dass wir so, wie wir sind, nicht vor Gott bestehen können. Darum brauchen wir jemanden, der uns für den Himmel fit macht. Wir benötigen einen Vermittler zwischen Himmel und Erde. Und genau dort, zwischen Himmel und Erde, da steht Jesus. Die Bibel nennt ihn deswegen die Tür zum Vaterhaus. Jesus allein kennt den Weg in den Himmel, weil er von dort kommt. Und Gott unterstreicht das, indem er uns durch seine Apostel sagt, es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, durch den wir gerettet werden, als allein den Namen Jesus. Darum drittens, geh doch durch die Tür hindurch. Manche Leute meinen, es würde reichen, wenn sie glauben, dass es irgendwo einen Gott gibt. Sie halten Jesus vielleicht für einen guten Menschen, aber sie kennen ihn nicht wirklich. Das ist so, als würden sie vor der Tür stehen und nie hindurchgehen. Darum möchte ich dir heute Mut machen, den entscheidenden Schritt auf den Himmel zuzugehen. Nimm Jesus als Geschenk des Himmels an und vertrau darauf, dass du durch ihn zum Vater kommst. Das lohnt sich auch schon für dein jetziges Leben. Das brauchst du nicht aufzuschieben, bis du irgendwann im Sterben liegst. Denn Jesus lässt dich schon heute etwas von diesem Wasser des ewigen Lebens schmecken. Du bekommst das geschenkt und du musst nichts dafür leisten. Beschäftige dich einfach mit Jesus, dem König des Himmels. Geh auf ihn zu. Und je mehr du ihn kennenlernst und an dein Herz heranlässt, desto mehr wirst du über den Himmel erfahren und dich über ihn freuen. Du kannst das alleine tun, indem du in der Bibel liest oder indem du anfängst zu beten. Du kannst das aber auch mit einem Freund zusammentun. Hier sind jede Menge Leute, die dir gerne helfen, Jesus näher kennenzulernen. Sprich uns einfach an. John Todd war gerade 6 Jahre alt, als er vollweise wurde. Er war eines von 7 Kindern und wie das Anfang des 19. Jahrhunderts so üblich war, wurden er und seine Geschwister auf verschiedene Verwandte verteilt. Eine Tante bot sich an, den kleinen John aufzunehmen. Sie schickte ihren Diener Cäsar, um John abzuholen. Der kleine Junge kletterte auf den Rücken des Pferdes, schlang seine Arme um den großen Mann und dann machte er sich auf den Weg mit ihm in ein neues Zuhause. Seine Fragen verrieten, dass er große Angst hatte. Wird die Tante auch zu Hause sein? Oh ja, versicherte Cäsar ihm, sie wartet doch auf dich. Wird es mir bei ihr gefallen? Mein Junge, du kommst wirklich in gute Hände. Wird sie mich auch lieb haben? Der Diener war geduldig und antwortete sanft, oh ja, sie hat ein ganz weites Herz. Wird sie schon schlafen, wenn wir ankommen? Aber nein, sie wird sicher auf uns warten. Wenn wir aus diesem Wald herauskommen, dann wirst du eine Kerze in ihrem Fenster sehen. Und wirklich, als sie sich dem Haus näherten, sah John eine Kerze im Fenster und seine Tante stand in der Haustür. Als er sich schüchtern der Treppe näherte, lief sie auf ihn zu, bückte sich und küsste ihn und rief, willkommen zu Hause. So wuchs der junge John Todd unter der Obhut seiner Tante auf und sie war wirklich wie eine Mutter für ihn. Schließlich folgte er dem Ruf Gottes in den vollzeitlichen Dienst. Viele Jahre diente er als Pastor in verschiedenen Gemeinden. Dann, eines Tages, tauschten John und seine Tante die Rollen. Sie benachrichtigte ihn von ihrer Krankheit und dem nahenden Tod. Er antwortete ihr mit einem Brief, in dem stand Folgendes. Meine liebe Tante, vor Jahren verließ ich ein Haus des Todes. Ich wusste nicht, wohin ich ging, ob jemand für mich sorgen würde oder ob das Ende für mich bedeuten würde. Der Ritt war lang, aber der Diener machte mir Mut. Endlich landete ich in deinen Armen und damit in einem neuen Zuhause. Ich wurde erwartet, ich fühlte mich geborgen. Du hast das alles für mich getan. Und jetzt bist du an der Reihe, heimzugehen. Ich schreibe dir, weil du wissen sollst, dass da jemand auf dich wartet. Deine Wohnung ist bereitet, das Licht ist entzündet, die Tür steht offen und du wirst erwartet. Genau das gilt auch dir und mir. Jesus hat für dich einen wunderbaren Platz im Himmel vorbereitet, auf den du dich von Herzen freuen darfst. Und zur rechten Zeit wird er kommen und dich nach Hause holen, denn das Licht ist bereits entzündet, die Tür steht offen und du wirst zur ewigen Freude erwartet. Amen.